Hallo, herzlich willkommen. Es ist die Folge 437 des Computer Club 2 Audiocast. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie alle dabei sind, dass Sie uns zuhören und hoffe, dass Sie nicht nur mir zuhören, sondern ganz bestimmt auch dem, der am anderen Ende der Leitung ist.
Das hoffe ich auch. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Nachdem ich Sie alle ganz herzlich begrüße, egal wo Sie im Moment sind, ich habe Ihre abenteuerlichen Sachen gehört, und auch von der netten Dame, die hat sich nochmal gemeldet, die mir geschrieben hat, sie hätte das im Bett gehört. Jetzt plötzlich behauptet sie, sie hätte das morgens um 6 gehört und ich sollte raten, wo sie da gewesen ist. Naja, aber ganz egal, wir freuen uns über jeden, der uns zuhört. Und ich möchte heute mal versuchen, nur über positive Sachen zu berichten. Ob mir das gelingt, ich weiß es nicht. Hast du Hoffnung, Heinz?
Ich bin immer voller Hoffnung.
Na, gut.
Schauen wir mal.
Also, fangen wir doch einfach mal an mit dem Gesetz gegen Störerhaftung. Die Bundesregierung hat eine Gesetzesnovelle eingebracht, die Hotels und Cafés, die WLANs ja sehr oft betreiben, von der Störerhaftung befreien will. Offensichtlich ist diese Geschichte soweit auch schon durch und fertig. Dass die Internetanbieter, deren Geschäftsmodell ja nach den Vorstellungen der Leute, die dieses Gesetz da zusammengebastelt haben, auf einer Verletzung von Urheberrechten beruht, weil sie eben Plattformen zur Verfügung stellen, die sich andere bedienen können, dass sie nicht länger in Haftung genommen werden können. Also man hat sich in der Koalition, Regierungskoalition, darauf geeinigt, dass das künftig also so sein soll, dass sie ihre Kunden, ohne Angst haben zu müssen, dass der Hotelier anschließend in den Knast gehen muss, das freie WLAN benutzen können. Und egal, was die da machen, ob die jetzt irgendwelche Schweinereien runterladen, kriminelle Verabredungen treffen oder sonst was, der Hotelier, der Wirt oder der was weiß ich auch immer, der ist raus aus der Haftung. Es macht ja nun auch durchaus Sinn, muss man mal sagen. Denn was wäre denn, wenn ich zum Beispiel einen Autovermieter, zu dem jemand geht und der sich ein Auto mietet und damit über öffentliche Straßen fährt, wenn der mit diesem Auto jetzt Drogen transportiert. Und ich würde jetzt den Autovermieter in Haftung nehmen. Das wäre genauso blöd wie das, was hier passiert. Man stellt ein freies LAN zur Verfügung, ein WLAN, und muss dann dafür haften, wenn da jemand Schweinereien damit macht. Darf ja nur eigentlich so nicht sein. Und es hat lange gedauert, bis das bei der Regierung angekommen ist. Und dann hoffen wir mal, dass wir ganz, ganz viele freie WLAN-Anbieter haben werden in Zukunft, Flughäfen zum Beispiel, Bahnhöfe, Gaststätten, Hotels und so weiter. Aber man will natürlich auch gleichzeitig noch eine Verschärfung des Rechtes einfügen, wenn Internetanbieter quasi ein Geschäftsmodell haben, welches die Verletzung von Urheberrechten befördert. So, wie das aussehen soll, habe ich noch nicht gesehen, noch nicht gelesen, aber die sollen sich nicht länger auf ein solches Haftungsprivileg berufen können. Diese WLAN-Novelle, genannte Geschichte, soll möglicherweise im November im Bundestag beraten werden und wenn da keiner mehr großartige Ideen dazu hat oder so etwas, wird es dann wohl auch dazu kommen und so beschlossen werden. Man will also Rechtssicherheit für die Betreiber von freien WLAN schaffen. Das ist gut. War eine gute Nachricht. Und jetzt bitte ich alle zu applaudieren. Egal wo.
Applaus kommt von mir, denn das andere war ja recht schwierig. Denn man durfte ja auch zu Hause keinem mehr einen WLAN-Zugang geben, im Prinzip, sobald er denn rechtlich geschützte Daten runtergeladen hat, war man selber dafür haftbar.
Ja, du musst aber wahrscheinlich, weil das ja nur für Wirte gilt, ich weiß nicht, wie weit Privatpersonen da drin sind, musst du wahrscheinlich dann als Kleingewerbe einen Ausschank anmelden und muss da den Leuten eine Flasche Bier verkaufen und denen dann den Zugang zum WLAN gewähren, damit du unter diese Regelung für Wirte und Hoteliers fällst. Mal sehen, ja, was wird.
Wenn das so wäre, wäre es ja noch schlimmer. Aber du kennst doch ganz bestimmt BDoc W.
Mhm.
Wir sprachen so eben schon darüber. Das ist also auch wieder so ein SIEF, so Siemens Abkürzungsfimmel. Das heißt ausgeschrieben Beweissicherungs- und Dokumentationskraftwagen. Der Name ist, wie man eventuell schon der Akustik entnehmen könnte, nicht natürlich entstanden, sondern in irgendeinem Verwaltungsgehirn. Was dahinter steht, ist an sich etwas ganz anderes. In den Großstädten haben die polizeilichen Ermittler oft Probleme, Handysignale zu orten. Und die ordnen ja gerne, oder bei Ermittlungen, nutzen sie die Handysignale, um Verdächtige zu verfolgen, wo der sich gerade rumtreibt. Die nehmen dazu im Prinzip die Signale, die an die Funkmasten gehen. Allerdings in den Städten ist es ein bisschen schwierig, da viele enge Bebauung ist, sind Häuser da. Es gibt Reflexionen, es gibt gedämpfte Funkwellen, es gibt Interferenzen, alles Mögliche. Und das soll mit diesen 76 für 4,2 Millionen angeschafften neuen Beweissicherungs- und Dokumentationskraftwagen einfacher sein. Das Ganze basiert auf dem Forschungsprojekt EILT. Das heißt ausgeschrieben Emitterlokalisierung unter Mehrwegsausbreitungsbedingungen. Auch ein ganz natürlich entstandenes Wort, ich weiß nicht, wer sowas ausdenkt. Das Ganze basiert auf einer Doktorarbeit von Wladimir Allgeier, der an der TU Ilmenau sich damit befasst hat, was passiert, wie wenn diese Signale reflektiert werden, wie kann man die mit besonderen Antennenbauern, dafür war der Antennenbauer MEDAF mit im Projekt drin, das FKI vom Fraunhofer Bundeskriminalamt, alle haben daran mitgearbeitet und jetzt gibt es eben diese Forschungsfahrzeuge und die Idee ist dabei, dass dieses Mehrwegsignal, also diese reflektierten Signale, dass man die mit diesen Fahrzeugen besser orten kann und so eine Verfolgung einfacher möglich ist. Das Ding ist dafür mit 4 Meter hohen ausfahrbaren Antennenmasten ausgestattet und da sind eben die speziellen Antennen drauf, zudem noch ein paar HDTV-Kameras und Mikrofone, sodass eine Fernüberwachung im Prinzip eines Verdächtigen möglich ist. Das geht immer dann, wenn ein richterlicher Beschluss dazu vorliegt. Das ist ja Gott sei Dank bei uns in Deutschland gut geregelt. Aber was da genau in den Fahrzeugen drin ist, darüber will natürlich keiner etwas sagen, denn man hat Angst, dass wenn man das veröffentlicht, was für Technik da drin ist und welche Einzelheiten da drin verbaut sind, dass die Kriminellen das entschlüsseln könnten und sich das dann versuchen, Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Deswegen ist das Ganze als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft worden und wir als Bürger erfahren da leider nichts drüber, außer den höchst interessanten Namen BDoc W. Den kann ich ab heute. Beweissicherungs- und Dokumentationskraftwagen. Hast du auch sowas?
Nee.
Ich meine, groß so genug ist dein Wohnwagen ja dafür.
Ja, ja, aber für so einen Kram, da gebe ich mich wirklich nicht her. Ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt weitermachen soll. Also ich finde es sehr positiv, dass so verschiedene Unregelmäßigkeiten aufgedeckt worden sind, damit wir als Fernsehzuschauer, die wir ja nun veraftergetzt worden sind, hat doch letztens einer gesagt, was ich denn mit Aftergets meine. Ich habe ihm gesagt, das habe ich aus dem Englischen entlehnt, dieses Wort. Der hatte was anderes gemeint. Es gibt Leute, kann ich dir sagen, naja, Taxifahrer. Also, diese Zwangsverafterketteten da, ZDF zum Beispiel, dass hier gemogelt, geschummelt, gedrückt wird, das wissen wir seit Wetten, dass. Und da kann man ja wirklich sagen, Wetten, dass der nächste Skandal gleich wieder kommt. Ich finde es gut, dass diese Sachen aufgedeckt werden. Jetzt ist wohl beim NDR auch wieder sowas aufgeflogen worden. bei Ranking-Shows und sowas. Da muss ich mich doch wirklich fragen, hat denn dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen überhaupt noch einen Anspruch auf Wahrhaftigkeit, wenn es uns so belügt? Ich finde es ja gut, dass diese Sachen rauskommen. Ich finde es ja gut, dass wir Presse haben, die dahinter kommt und diese Sachen öffentlich macht. Aber warum muss denn das eigentlich sein? Die Öffentlich-Rechtlichen schielen immer noch auf die Quote, obwohl sie es nicht müssen. Sie kriegen ja Zwangsgebühren da, so eine Quasi-Steuer von allen, die das gucken wollen oder das nicht gucken wollen. Das heißt, sie können einfach Programm machen, einfach das, was sie für richtig halten. Die müssen nicht sagen, wir haben mehr als RTL oder SAT, Dingsbums oder wie auch immer diese Dinger da heißen. Nee, die brauchen einfach nur gutes Programm zu machen. Aber was sie machen, das ist den freien Sendern, diesen werbefinanzierten Sendern, nachzulaufen und versuchen, ihnen den Rang abzulaufen. Ja, ich finde da keine Lösung dafür. Ich weiß nur von ehemaligen Kollegen vom WDR, was da für Grausamkeiten im Moment kommen bezüglich Honoraren, Vergütung und ähnlichen Sachen. Das sieht ganz, ganz, ganz schlimm und ganz, ganz, ganz böse aus. Und das Programm selbst als solches leidet darunter. Wenn ich nicht mehr genügend Geld bekomme, um ordentliche Beiträge machen zu können, vernünftig recherchieren zu können, wenn ich meine Reisekosten selbst zahlen muss, wenn ich meinen Kram, den ich drehe, selbst schneiden muss, wenn ich hinterher noch Texte für Internet und Sonstiges schreiben muss, wenn ich danach auf mein Geld warten muss, jo, dann kommt das an Programm heraus, was wir heute haben. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass darüber gesprochen wird, ich finde es gut, dass das öffentlich gemacht wird. Und ein ganz großes Lob an die Kollegen, die im Grunde genommen ja, man könnte es bösartig sagen, Nestbeschmutzer sind. Nein, sind sie nicht. Ihr seid die Edward Snowdens des deutschen Fernsehens.
Mhm, kann man so sehen. Ich habe noch was zu filmen. Die Forscher an der Technikuniversität Berlins haben mal einen Versuch gemacht und behaupten einfach, 3D-Filme werden stärker erlebt als 2D-Filme. Ich weiß nicht, kann ich nicht an eigenen Körper erfahren, weil ich es noch nie an mir selber ausprobiert habe. Was die gemacht haben, die haben 25 Probanden genommen, also Teststudenten genommen, haben die in einen Magnetresonanztomographen gesteckt und haben denen 14 Filme à 40 Sekunden gezeigt, die zum Teil in 2D und zum Teil in 3D waren. Und haben die aber per Zufallsgenerator jedes Mal wieder anders gemischt für jeden. Es wurden auch nicht alle 3D hintereinander und 2D hintereinander, sondern es war einfach ein wahllos abgespielt zwischen den Filmen. Jetzt hat man die Gehirnaktivitäten der 25 Probanden eben gemessen und hat festgestellt, dass beim Schauen der 3D-Filme zwei Sachen auftraten. Zum einen waren die Zuschauer interessierter, sie gingen mit. Und was noch war, dass die Aktivitäten im Gehirn, in den Gehirnregionen, signifikant ähnlicher waren als beim Schauen der 2D-Filme. Also das sind also die Gehirnareale, die für die Bewegungswahrnehmung oder die Sprachprozessoren und die selbstbezogene Verarbeitung betreffen. Die werden also durch die 3D-Filme mehr angesprochen als durch 2D-Filme. Ich meine, die Forschungsarbeit dazu, das war schon ein riesen Rechenaufwand. Die haben also alle 2,5 Sekunden an 100.000 Messstellen oder 100.000 Bildpunkten des oder Punkten, Messpunkten des Magnetresonanztomographen Daten übernommen und das dann eben über 30 Minuten, so lange dauerte der ganze Versuch. Da sind also etliche Petabyte an Daten zusammengekommen. Und das Fachgebiet für maschinelles Lernen, intelligente Datenanalyse vom Professor Müller, die sind dann hergegangen und haben diese Daten ausgewertet, sind dazu den Ergebnissen gekommen, von denen man aber noch nicht ganz weiß, was man damit machen soll. Man könnte die zum Beispiel in der Unterhaltungsindustrie anwenden, zum Beispiel zur Optimierung von Filmen. Oder wenn man mal sportliche Großereignisse hat, Public Viewing, wenn man sagt, okay, ich mache das in 3D oder Olympische Spiele, weil die Zuschauer dann synchroner denken, in Anführungszeichen, als wenn es einfach nur in 2D ist. Also das Erlebnis ist dann viel tiefer und viel positiver. Man muss schauen, ob das denn wirklich machbar ist. Andersrum könnte man natürlich das auch einsetzen, wenn man für bestimmte Filme die Gehirnmuster hat oder die Aktivitätsmuster hat und dann Probanden in den Magnetresonanztomographen schickt, die eine Störung haben. Und dann versuchen herauszukriegen, welche Gehirnregionen gestört sind, in Mitleidenschaft gezogen sind und könnte dann darauf eine bessere Therapie entwickeln. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Forschungsprojekt. Das ist, die Algorithmen dafür werden weiterentwickelt und man will das weiter probieren. Und dann wollen wir mal schauen, was uns denn die Wissenschaftler in einiger Zeit präsentieren können und ob wir wirklich demnächst beim Public Viewing alles in 3D kriegen, damit sich alle noch mehr zusammen freuen können, wenn wir denn wieder mal Weltmeister werden.
Freuen würde sich bestimmt auch Apple darüber. Denn die sind ja nun auch Weltmeister im Überwachen, auch in ihren Shops. Und da muss ich sagen, das Amtsgericht Frankfurt am Main hat schon im November 2013 entschieden, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von so einem Apple-Laden, die heißen ja Apple Retail GmbH oder so ähnlich, 3.500 Euro Schmerzensgeld zugesprochen bekommt, weil er überwacht worden ist. Was ist passiert? Naja, nach dem Urteil hat Apple erstmal Einspruch eingelegt. Kurz vor Ablauf der Einspruchsfrist haben sie den dann zurückgezogen. Sie haben wohl gemerkt, dass sie wahrscheinlich hinterher noch schlechter dastehen würden als vorher. Vermute ich mal, weiß ich nicht. Und es ging um einen Apple Store in Hamburg. Das Gericht hat gesagt, es handelt sich hierbei um einen ganz erheblichen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Denn Apple hat in den Bereichen, die für Kunden normal nicht zugänglich sind, die nennen sich da Back of House, überall Kameras an die Decke montiert. Zum Beispiel auch in dem Bereich, wo dieser Mitarbeiter gearbeitet hat. Der war als Genius beschäftigt. Das ist also jemand, der Geräte repariert. Wurde dann den ganzen Tag überwacht. Es wurde natürlich begründet, dass man da Diebstahl und so weiter vorbeugen muss und so. Und nicht nur er wird überwacht, sondern auch der Boss von der Filiale da wurde mit überwacht. Das war so eine drehbare Domkamera, die an die Decke genagelt war. Wenn ich mir vorstelle, dass ich den ganzen Tag unter so einer Kamera arbeiten müsste, wo irgendwo irgendein Dödel weltweit überwachen kann, was ich gerade tue, ob ich, mein Schraubenzieher verkehrt rum angefasst habe oder in der Nase bohre oder sonst wo, das ist unmenschlich, das muss man ganz klar sagen. Aber das Urteil ändert natürlich nichts. Die zahlen jetzt ihre 3.500 Euro. Dafür brauchen die keine Portokasse oder sonst was, sondern das ist wahrscheinlich das Restgeld, was irgendwo die Putzfrau aufgekehrt hat für Apple. Und das war's dann wahrscheinlich. Es sei denn, jetzt würden die Datenschutzbeauftragten wach werden und würden das überprüfen. Jetzt haben sie ja eine Handhabe, jetzt haben sie ja ein Urteil. Die Mitarbeiter, die müssen natürlich in jedem Einzelfall klagen. Man kann nicht sagen, hier, jetzt will ich auch 3.500 Kilo haben. Nee. Aber die Datenschutzbeauftragten, die könnten schon aktiv werden und jetzt sagen, pass auf, Kinder, so geht es nicht. Da oben die Kamera weg, die darf nicht mehr da gucken, nicht mehr da gucken, nicht mehr da gucken. Aber ob es dazu kommt, ich meine, unseren Datenschutzbeauftragten traue ich das durchaus zu, aber ob sie das bei ihrer ganzen Arbeit, die sie sowieso schon haben, noch schaffen, weiß ich nicht. Nur, es ist mal wieder so ein Blick, so ein ganz kleiner Sieg von einem kleinen Mitarbeiter, Entschuldigung, Junge, ich weiß nicht, ob du klein bist, aber gegenüber Apple meine ich das jetzt, der ja im Grunde genommen als moderner Sklave gehalten wird, der muss während der Arbeitszeit sein bestimmtes T-Shirt tragen und darf es aber nach der Arbeitszeit nicht mehr tragen. Er muss unterschreiben in seinem Arbeitsvertrag, dass er damit einverstanden ist, dass er mit der Kamera überwacht wird, was natürlich illusorisch ist, weil es ja widerrechtlich ist. Da kann man unterschreiben, was man will. Und viele andere Dinge. Und es wird ja alles geregelt bis zum geht nicht mehr. Natürlich auch wie man Kunden anspricht, auf welche Art und Weise, alles nach Schema F und alles nach Regeln und sonst wo. Also diese, Sklavenläden, hätte ich fast gesagt, Die werden wahrscheinlich so weitermachen. Aber so ein ganz kleiner Anstoß, der ist vielleicht da. Und wenn wir jetzt Datenschutzbeauftragte haben und vielleicht ehemalige Mitarbeiter, die innerhalb der Verjährungszeit, ich glaube 3 Jahre beträgt die, auch noch Klage erheben oder so, dann könnte es schon zu einem Umdenken im Management von Apple Läden in Deutschland führen, dass sie sagen, naja, dürfen wir doch nicht mehr so unmenschlich unsere Menschen überwachen. Aber ich finde es dennoch gut und Hut ab vor der Richterin in Frankfurt.
Mhm. Obwohl ja die Videoüberwachung leider viel zu viel gemacht wird und auch teilweise in den Kaufhäusern jedenfalls auch notwendig ist, weil sonst noch mehr geklaut würde. Ich habe aber noch was mit 3D. Wir haben ja soeben gesprochen über die, dass 3D-Filme viel mehr wahrgenommen werden. Es wäre ja schön, wenn man 3D-Filme mit dem Handy machen könnte. Gut, ganz so wird das nicht klappen, was im Moment läuft. Bei Google gibt's ein Projekt, das heißt Project Tango, also Projekt Tango. Und da arbeitet man daran, wie man mit einem normalen Handy 3D-Aufnahmen machen kann. Nicht mit einem Standard-Handy, das ist schon was Besonderes. Also man Handys, man will Tablets bauen mit einer Kamera, die 3D-Bilder machen kann. Dazu soll eine Technologie eingesetzt werden, die man ja schon von der Kinect kennt, von der Microsoft Kinect. Die haben wir ja schon ein paar Mal bei uns in der TV-Sendung gehabt. Da gibt es also eine RGB-Kamera, eine normale Videokamera drin. Und es gibt da drin eine sogenannte Tiefensensor. Die funktionieren so, es wird ein Laserstrahl quasi rausgeschickt und aus der Laufzeit, bis der zurückkommt, daraus kann man die Entfernung zu dem Objekt ermitteln. Also ähnlich wie die Laserüberwachung der Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei funktioniert. Das sind natürlich Infrarotlaser, die sieht man nicht. Das Schöne ist, das geht auch im Dunkeln. Also man macht dann ein Muster, ein Lasermuster, misst die Reflexionszeiten und hat daraus ein Tiefenprofil. Über dieses Tiefenprofil, das ja im Prinzip die Vorderansicht eines Körpers ist, legt man dann das RGB-Bild, das mit der Kamera aufgenommen worden ist, als Textur und hat dann so eine 3D-Aufnahme, die man dann sogar nachbearbeiten kann. Man könnte dann theoretisch daraus ein STL-Modell machen, das in 3D-Drucker schicken und dann auch dieses Relief, das man hat, ausdrucken. Oder wenn man mehrere Bilder zusammensetzt, so wie wir es mal probiert haben oder auch gezeigt haben in der Sendung, da gibt es ja Software für von David Vision, da kann man dann aus mehreren dieser 3D-Reliefs denn ein kompletter Körper generieren, kann den in einer Animation verbauen oder kann den wirklich zu einem 3D-Drucker schicken. Das Ganze wird zusammen mit der israelischen Firma Mantis gearbeitet, die Mantis Vision. Die Israelis haben ja einige Erfahrungen mit den Tiefensensoren. Die Kinect 1 zum Beispiel war von Prime Vision oder wurde von Prime Sense gebaut. Prime Sense ist dann von Apple aufgekauft worden und die Produkte sind dann direkt vom Markt genommen worden, weil Apple wahrscheinlich an einer ähnlichen Technologie arbeitet, dass man auch mit einem iPhone oder einem iPad irgendwann mal 3D-Bilder machen kann. Bloß Apple lässt sich ja in seine Entwicklungen nie reinschauen, was ja vielleicht auch ganz geschickt ist. Also eine Kinect, im Prinzip eine Kinect in einem Handy drin, in einem Smartphone oder einem Tablet drin und schon kann man dann realistische 3D-Aufnahmen machen, die man dann in einem Rechner zum Beispiel weiterverarbeiten kann. Man könnte dann auch Stereobilder daraus rechnen. Die Firma Mantis hat übrigens auch eine Finanzierung von 12,5 Millionen Dollar sich gesichert. Und das Geld dazu, das kommt dann von so kleinen Playern wie Flextronics oder Qualcomm oder von Sunny Optical Technology oder einem noch ganz kleinen Unternehmen von Samsung. Also es scheint eine Technik zu sein, die hochinteressant ist. Ich vermute, dass auch Apple an sowas arbeitet und hoffe, dass wir bald mal sowas haben. Denn das könnte ich mir vorstellen, Wolfgang, du hast doch einen 3D-Drucker. Denn das mit ein bisschen Software und ein bisschen Handy und dann um den Körper rumlaufen, ein paar Mal knipsen, das Ganze per Software zusammensetzen und dann ausdrucken. Das wäre doch was.
Ja, im Urlaub, wenn ich mal Zeit habe. Das ist ja das Problem, dass der Ausdruck immer noch relativ lange dauert mit solchen 3D-Druckern. Aber egal. Da gab es vor vielen Jahren, 20, 30 Jahren, haben wir schon die ersten Experimente damit gemacht. Und zwar mit einem Laserstrahl. den wir auf irgendeine Scheibe gerichtet haben und die Reflexion aufgenommen haben. So, und wenn die Scheibe sich jetzt bewegt hat im Submillimeterbereich, dann hat es eine Phasenverschiebung des reflektierten Signals zu dem ausgesendeten gegeben. Und das haben wir ausgewertet. Und diese Phasenverschiebung entsprach der Schwingung der Scheibe, die wiederum von den Geräuschen in dem Innenraum oder von außen bewegt wurde. Also in einer ruhigen Gegend, wenn Leute in einem Raum sprechen, und das können Sie selbst zu Hause ausprobieren, legen Sie mal die Finger ganz leicht an die Scheibe und drehen Radio oder Fernsehgerät laut, dann werden Sie merken, spüren in den Fingerspitzen, dass die Scheibe sich im Rhythmus des Tones bewegt. So, und damit kann man etwas abhören. Nun haben wir einige Wissenschaftler am MIT Furore gemacht und es wurde durch die Presse geprügelt, dass man mit Chipstüten, und das sind also irgendwie wahrscheinlich Kartoffelchips oder so ein Kram, jemanden abhören kann. Ist natürlich alles Quatsch. Alles, was in dem Raum ist, was vibrieren kann, vibriert, wenn Schall in dem Raum ist, wenn sich etwas bewegt. Und die Forscher, die haben eine Kamera genommen und haben 4.000 bis 6.000 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Unsere normalen Kameras nehmen 25 oder 50 Bilder pro Sekunde auf. Und dann haben sie diese Bewegungen mit einer Software analysiert und haben daraus wieder Töne gemacht. Wenn wir also 4 Kilohertz als obere Grenzfrequenz dessen, was wir hören wollen, was wir sprechen, annehmen würden, dann müssten wir so mit etwa 8.000 Bildern pro Sekunde arbeiten, um das wiedergeben zu können. Es geht also nur mit ganz, ganz, ganz speziellen Kameras. Und dann ist es nun ganz egal, ob Sie jetzt Ihren Gummibaum, die Blätter da abfilmen oder sonst etwas. Und das ist einfach nur angewandte Technik, Physik verstanden und umgesetzt. Auch wenn es nicht so schön ist, aber man kann ja die Vorhänge zuziehen. Was allerdings interessant ist, das sind andere Aspekte, die auftreten. Dass man zum Beispiel Dinge mit diesen Kameras sehen kann, die uns Menschen eigentlich gar nicht bewusst werden. Zum Beispiel, wenn man auf Arme oder so sieht, da wo unsere Adern direkt unter der Haut liegen, man kann den Puls mit diesen Kameras erkennen, weil es eine Farbveränderung gibt, die wirklich so gering ist, dass wir sie nicht wahrnehmen, aber die Software kann sie erkennen. Man kann also mit einer Kamera aus einer Entfernung den Puls ablesen und ähnliche andere Dinge. Das heißt also eine Entwicklung, die erstmal nur spektakulär und nutzlos, höchstens für die Geheimdienste sinnvoll erscheint, aber vielleicht in Zukunft in anderen Bereichen zur Anwendung kommt und kommen kann, wo sie auch uns Menschen hilft und auch wieder was Positives bringt. Das wollte ich ja heute sagen.
Ich weiß zwar nicht, wofür man meinen Puls damit überwachen soll.
Na gut, eine Kamera in der Ecke, die sowieso an deinem Raspberry Pi da dran hängt, die kann ja durchaus dann auch mal sagen, okay, Junge, ich habe gerade im Moment gemerkt, dein Puls geht hoch, irgendwas stimmt nicht, ich spiele dir jetzt mal beruhigende Musik ein oder ich mache dir einen Kühlschrank auf und reiche dir ein Bier an oder sonst was in der Art.
Das Bier können wir aber erst nach der Sendung trinken. Hier ist kein Kühlschrank.
Vielleicht sollten wir Bier haben wir auch in den Shop nicht im gucken. Shop bei uns.
Genau. Im Shop gibt's kein Bier. Da gibt's Sachen, die, wie heißt das heute, nachhaltig sind. Die halten nicht nur einen Schluck lang, sondern halten auch ein wenig länger. Und es lohnt sich, da wirklich reinzuschauen. Ja, wir sind, glaube ich, am Ende der Sendung. Wir tun den Daumen hoch. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Oder wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und ich sage schon mal Tschüss.
Hat mir gar nichts mehr. Wir hoffen ja schon, wir tun ja schon. Ich kann auch nur noch Tschüss sagen. Das andere hat der Hans schon gesagt. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.